Da sind wir wieder. Das reicht.
Ich sag nur yeah.
Ja, hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute eine ganz besondere Folge. Nämlich neben Jim, der bei uns ist. Hallo Jim.
Hallo.
Und Raoul, der uns immer sehr, sehr warmherzig empfängt.
Hallo.
Ist auch Thomas. Thomas hat auch schon bei der letzten Sendung auch mitgemacht. Und hat gedacht, okay, das ist so schön bei euch, ich bleibe mal und hätte auch ein Thema. Hallo Thomas.
Weil ich nicht so schön raunen kann, sage ich Moin.
Genau. Also Thomas, langjähriger Freund von Was mit Rock und Vinyl, Bassist von den Hopeless Cases und sehr guter Freund von uns allen. Freuen uns, dass du da bist.
Jo, endlich mal.
Und ja, kannst du uns kurz sagen, worum es geht, was möchtest du heute präsentieren?
Genau, also es war ja so, Raoul hatte mich vor einiger Zeit angesprochen, ob ich nicht doch nochmal Interesse hätte, auch hier mitzumachen, und ich habe mich ja lange Zeit ein bisschen gewunden, aber irgendwie dachte ich, ach komm, jetzt wird's mal Zeit, und ich habe mir so ein Herzensthema rausgesucht, und zwar geht es um Post-Rock. Ich weiß nicht, inwieweit euch das Genre jetzt so
ein
was sagt.
Ein weites Feld wieder.
Ein weites Feld, genau, und wahrscheinlich werden wir auch nur einen Teil davon beackern können in dieser kurzen Folge, aber ich hoffe, ich habe einen guten Querschnitt ausgesucht, sodass wir zumindest einen Eindruck davon kriegen, um was es dabei gehen soll.
Sehr spannend, ja. Der Begriff ist mir schon des Öfteren vorgekommen, untergekommen, aber ich habe keine richtige Vorstellung, was das ist, wo das anfängt, wo das aufhört. Sehr spannend.
Jo. Wie sieht es bei euch aus, Stefan?
Ja, ich bin ein bisschen in der Situation von Raoul auch, also schon mal auch gehört, aber ich kann mich darunter noch nicht wirklich viel vorstellen. Also bin ich wirklich gespannt, was heute kommt.
Mhm. Ich muss leider sagen, ich kann mir da viel drunter vorstellen. Aber es gibt spannende Spielarten, die darunter subsumiert werden, wie der Jurist sagen würde.
Genau.
Aber wir hören gleich mehr von dir, da bin
Auf
ich mal gespannt.
Fall. Genau, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen vorab, damit man so ein bisschen was mit dem Begriff anfangen kann. Tatsächlich gibt es den erst in seiner Form so seit Anfang der 90er Jahre. Zustande gekommen, wie immer, eigentlich durch britische Journalisten, die auf der Suche nach einem Genrebegriff waren für einige Bands, die sie zu der Zeit gehört haben. In dem Fall ging es um Bands wie Bark Psychosis oder Disco Inferno, von denen wird es heute nichts zu hören geben, aber nur mal so, um diese Namen gehört zu haben. Die waren letzten Endes ausschlaggebend dafür, dass sich diese beiden Journalisten Gedanken gemacht haben. Letzten Endes ist es dann aber so gewesen, dass unter diesem Begriff eine Vielzahl von Gruppen zusammengefasst worden sind. Also ich habe tatsächlich jetzt die letzten Wochen mal so ein bisschen zusammengetragen, was mir dazu einfällt. Das war schon eine ganz ordentliche Liste, habe dann aber auch nochmal im Internet recherchiert, und mittlerweile habe ich da eine ganze Reihe von Sachen, die ich selber auch noch nie gehört habe. Aber naja, trotzdem, wenn es interessant ist für jemanden, ich habe die Liste, ihr könnt gerne raufschauen, und ich selber habe schon ein paar gute Entdeckungen auf die Weise wieder gemacht, weil wie gesagt, da komme ich ja jetzt gleich zu, so ein bisschen über die Stilistik zu sprechen. So ganz eindeutig zu fassen ist es eben nicht. Also es gibt ein paar Grundzüge, aber da merkt man dann auch, wenn man sich ein bisschen mit den Bands beschäftigt, dass jeder dann doch so seinen ganz eigenen Sound hat, und man kann jetzt nicht von einem Signature-Sound sprechen, der sich so wie ein roter Faden durch alles durchzieht. Jo, wie gesagt, Anfang der 90er gilt offiziell als Beginn von Post-Rock. Wenn man dann allerdings wieder stilistisch sich ein bisschen umschaut, was ist davor passiert, da kann man eigentlich noch viel weiter in die Vergangenheit zurückgehen und sowas wie Urväter dieser Musikrichtung ausmachen. Also eine Band, die immer wieder gerne genannt wird, ist Can beispielsweise. Denn also das ist eine der Sachen, die mit Post-Rock immer wieder in Zusammenhang gebracht wird, nämlich Krautrock. Ne, also das sind so Wurzeln, die da immer wieder aufkommen und die man auch aus vielen der Bands raushören kann. Ja, und ansonsten vielleicht so ein paar Gemeinsamkeiten, die häufig immer wieder auftauchen. Das sind erstmal so also in dem Begriff Post-Rock steckt ja Rock drin. Post-Rock bezeichnet aber eben dann so diesen Willen zur Abgrenzung von den konventionellen Rock-Strukturen. Das werden wir auch vielleicht so ein bisschen in den Beispielen raushören, die ich mitgebracht habe. Das heißt also, erstens, ganz selten gibt es Post-Rock-Bands, die mit Gesang arbeiten, das ist eine. Und damit verbunden ist dann auch diese Abkehr von dem üblichen Schema, Refrain, Strophe. Ne? Also das sind häufig so repetitive Strukturen, die in dieser Musik passieren. Und ja, Einflüsse sind da neben auch Krautrock-Bands natürlich Minimal Music, so Steve Reich beispielsweise, Philip Glass, diese ganzen Dinge, die kann man da gut raushören. Ja, was noch ein bisschen, ja, so ein, was Typisches ist für diesen Sound, das sind häufig sehr lange Titel. Also es gibt häufig Alben, da sind dann 3-4 Titel drauf, die haben dann eine Spielzeit von 10 bis 15 Minuten. Oh. Also auch da Abkehr von typischen Songstrukturen, also der 3-Minuten-Song im Post-Rock ist so gut wie gar nicht präsent. Ne? Das kann man auch schon mal sagen. Und auch der Einsatz von Instrumenten weicht so ein bisschen von dem klassischen Rock-Sound ab. E-Gitarre, Bass, Schlagzeug sind zwar vorhanden, aber die Bands ergänzen das meistens um Instrumente wie Vibraphon, also akustische Instrumente im weitesten Sinne. Streicher können dabei sein, Percussion-Instrumente diverser Art.
Oder der Einsatz der Gitarre selber, der ja vielfältig möglich ist, auch wird in allen Varianten zelebriert.
Ganz genau. Also wie gesagt, das vielleicht mal so ganz grob vorweg. Ich denke, bevor wir jetzt noch viel reden, spiele ich mal eine Band vor, die auch schon zeitlich vor diesem offiziellen Beginn des Post-Rock liegt, aber trotzdem dann von vielen immer wieder als Vorbild zitiert wird. Und zwar sind das Talk Talk. Über die können wir uns gleich noch unterhalten. Ich habe einen Titel mitgebracht von dem letzten Album von Talk Talk, und zwar Laughing Stock heißt es, 1991 erschienen. Da hatte die Band ja schon einen enormen stilistischen Wandel hingelegt. Auch das können wir gerne gleich nochmal besprechen. Vielleicht hören wir erstmal nur so unkommentiert in das erste Stück rein.
Ja, gerne.
Magnum, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall, wobei für mich gibt es da mehrere gleichzeitig, die auch wirklich auf einem Level für mich stehen, aber trotzdem, Laughing Stock war ein grandioser Abschied dieser Band, der viel zu früh kam, aber naja, manchmal ist es ja besser, zum besten Zeitpunkt zu gehen.
Ja. Ich darf kurz was sagen.
Klar,
dazu?
Auf jeden
also,
Fall.
Irre. Also ich liebe gerade die Spätwerke von Talk Talk. Ich finde dieses Album fantastisch. Auch jetzt war ich wieder begeistert. Also das ist noch viel zu unbekannt, das Spätwerk von Talk Talk. Und ich habe bei meiner Sendung über die mein erstes Halbjahr der Alben 2024 Beth Gibbons, was habe ich bei dem Beth Gibbons Album erwähnt? Erinnert ihr euch noch dran?
Rustin Man bestimmt.
Rustin Man, ja, genau.
Ja, bei dem Neuen.
Ja.
Bei dem Neuen.
So.
Ist nicht Rustin Man, sondern der Drummer von Talk Talk spielt da viel. Und man hört es so ein bisschen, ne? Dass das, also meine ich zu hören, dass man da Ähnlichkeiten hört. Du hast mir innerhalb von wenigen Minuten so viel über Post-Rock schon beigebracht. Das ist Wahnsinn, das ist, wusste ich gar nicht. Ich ging in diese Sendung mit dem Gefühl, Midlake ist Post-Rock. Das ist ja totaler Quatsch. Oder ist Midlake, oder hast du Midlake auf der Liste?
Habe ich nicht auf der Liste, okay. Und hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit in Verbindung
gebracht. Ja, siehst du mal. Ja.
Ich meine, wir haben ja hier bei dem Musikbeispiel gleich eine untypische Sache gehabt. Ich habe gerade vorher erzählt, Gesang. Also insofern ist das natürlich jetzt gleich mal am Anfang etwas, was von dem Stereotyp abweicht. Aber ansonsten haben wir hier schon ganz viele Elemente, die man dann später immer wieder hören wird. Also erstmal die Instrumentierung, wir haben diesen Kontrabass, wir haben diese offen gestimmte Gitarre, sehr luftig gespielt. Das sind ja schon fast jazzige Sounds,
ja,
die man
meinte,
da hört. Ne?
Ja.
Und auch diese repetitiven Rhythmen, die auch tatsächlich so eine, ja.
Und doch
so
minimalistisch auch.
So minimalistisch, also. Die eine Sogwirkung entwickeln. Also das sind schon so Stilmerkmale, die man bei vielen Post-Rock-Bands immer wieder raushören kann. Und
ja, es hat gerade nochmal geklingelt. Und da kam der Odilo vorbei, ganz spontan, und meinte, beim Raoul gibt es nur noch Chips und Cola, gibt es auch manchmal einen Tee. Und er dachte, hast du vielleicht einen Tee für mich? Und dann haben wir gesagt, der Odilo, der kennt sich auch ein bisschen mit Musik aus. Und dann dachten wir, wir können den mal auch dazu holen. Odilo, schön, dass du auch noch dazu gekommen bist.
Ja, super, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich kenne mich super gut mit Post-Rock aus.
Ja, du hast ein Buch über Post-Rock
mal geschrieben. Ja, mehrere.
Genau. Okay. Ja, ich übergebe dann mal. Ne? Ja.
Genau, und ich war noch dabei, mein bisschen den Eindruck wieder zu geben, was ich dann von diesem Stück hatte, was du gespielt hast, Thomas. Und genauso minimalistisch und diese späte Sound von Talk Talk. Was ich schon auch interessant fand, war auch die Struktur, es ist minimalistisch, man hört die einzelnen Instrumente sehr sauber, auch fast getrennt. Und es ist auch ein anderer Aufnahmestil, sag ich mal, sehr clean. Und dieser Gesang, wo du meintest, ist eigentlich sehr eher unüblich für diese Musikrichtung. Wobei die Stimme von dem Sänger ist so schön, dass die da auch also wirklich auch sehr gut reinpasst. Aber die wird auch nicht typischerweise eingesetzt, sondern so sehr dezent, zumindest in dem Ausschnitt, was wir gehört haben.
Ja, ich meine, Mark Hollis ist ja ohnehin unter den britischen, ich sage ja mal Popstars, denn als Popband hat ja Talk Talk begonnen seinerzeit. Da hat er ja schon immer, oder stach er schon immer heraus mit seiner Stimme. War er eigentlich fast schon unvorstellbar, dass man mit so einer Stimme Erfolg haben konnte in der Popwelt. Ne? Aber jetzt für die Entwicklung, die Band dann so ab Ende der 80er Jahre hingelegt hat, war es natürlich ideal. Also dieses leicht brüchige, melancholische, passt zu dem Sound, den die da entwickelt haben, unheimlich gut. Und zum Sound vielleicht nochmal ganz kurz, also das ist tatsächlich deren Produzent gewesen, der auch seit Beginn der Band immer dabei war, Tim Freeze Green, der war ganz maßgeblich daran beteiligt, dass diese Band dann diese Richtung eingeschlagen hat. Also der ist auch immer an Instrumenten zu hören auf diesen Alben, aber tritt nie großartig in Erscheinung. Trotzdem ist der echt nicht zu unterschätzen, also wirklich ganz, ganz viel da gemacht hat.
Man hat jedenfalls den Eindruck, dass das eine Musik ist, wo die Studioarbeit ein bisschen länger gedauert hat. Also ich glaube nicht, dass die da einen Take gespielt haben und dann sind sie fröhlich pfeifend rausgerannt, sondern das war ein Entwicklungsprozess garantiert, der sich natürlich... Man müsste jetzt vielleicht dieses Bruchalbum zu den früheren Pop-Sachen dazu in Beziehung setzen, denn das Album, was vor diesem war, das war ja schon ein bisschen ähnlich, aber sie haben sich immer weiter abstrahiert, so würde ich es mal sagen.
Auf jeden Fall, genau. Also ja, genau, das Bruchalbum, von dem du sprichst, war ja The Color of Spring, das ist 1988 erschienen und da gab es tatsächlich noch so diese Mischung aus sehr konkreten Popsongs, die aber eben schon in diesem neuen Soundgewand daherkamen, aber trotzdem auch einen Erfolg tatsächlich beim Publikum hatten. Ab der Platte danach, das war dann The Laughing Stock, nein Quatsch, das war die letzte Laughing Stock, Spirit of Eden war dann das erste Album, was diesen Sound von Laughing Stock vorweggenommen hat. Da sind dann doch einige Leute ausgestiegen, wobei... Ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich wurde Talk Talk ab dem Moment erst richtig interessant. Yeah. Weil allein der Einstieg in dieses Album, das hat mich damals wirklich weggehauen. Dieses, ja, wie so ein Flirren am Anfang nur und dann so eine Art, ich weiß gar nicht, was es war, eine Mundharmonika, aber auf jeden Fall, wie sich dieses Stück so über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat, bevor dann erst die Rhythmusgruppe eingesetzt hat, ich konnte das rauf und runter hören, mich hat es immer wieder umgehauen tatsächlich.
Es erinnert mich immer ein bisschen auch an die Welt von David Sylvian, so von diesen getragenen, langen Soundentwicklungen mit sehr viel Luft und das ist ja auch hier ein Kennzeichen, dass es eben nicht um den nächsten Rockakkord geht, sondern dass da eine Gestaltung auch mit Pausen und viel Zeit irgendwie eine Rolle spielt.
Genau, und das ist eben auch eins der Merkmale von Post-Rock. Die nehmen sich wirklich Zeit. Ich hatte ja schon gesagt, die Stücke sind häufig sehr lang und ja, das ist so ein, also da sind Talk-Talk-Stücke sogar noch verhältnismäßig kurz im Vergleich zu manchen anderen Bands, die dann später auf das Feld kamen. Und also, wie gesagt, 20 Minuten sind da keine Seltenheit unter den Songs. Ja, wollt ihr noch was sagen, Odilo?
Weiß man, was aus dem Produzenten geworden ist?
Ehrlich gesagt, nee, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Letzte, was ich aus dem Talk-Talk-Universum mitbekommen hatte, war ja der leider sehr frühe Tod von Mark Hollis 2019, der sich ja auch davor dann schon über Jahre aus der Öffentlichkeit, aber nicht nur aus der Öffentlichkeit, sondern auch aus seinem gesamten Freundeskreis offenbar zurückgezogen hat. Denn seine beiden Mitspieler von Talk Talk, die hatten auch bis da keinen Kontakt mehr zu ihm über Jahre.
Also ich weiß nur, dass er ein ganz tolles Soloalbum noch gemacht hat.
Das stimmt, ein Soloalbum. Unbedingt anhören, ja. Ganz genau.
Der Produzent soll auch mal mit den Hopeless Cases im Gespräch gewesen sein, aber auch
Ja, wir überlegen noch.
Ne? Ja, genau. Wir haben so viel angeboten, ja, genau, müssen wir nochmal überlegen.
Okay, ja, ich glaube, jetzt wäre es mal Zeit, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass Post-Rock irgendein britisches Phänomen ist. Ich habe erzählt, zwei britische Musikjournalisten haben den Begriff geprägt. Ich habe Talk Talk als Urväter oder eine wichtige Vorreiterband gespielt, die eben auch aus Großbritannien kommen. Tatsächlich ist es aber so, neben der Tatsache, dass Post-Rock mittlerweile ein internationales Phänomen ist, aber viele der ganz wichtigen Bands kommen tatsächlich aus den USA. Und die Schlüsselband des Post-Rock, würde ich mal sagen, ist Tortoise. Das ist eine Band, die kommt aus Chicago. Ein sehr wichtiges Zentrum, aus dem heraus viele tolle Bands sich entwickelt haben und eben auch im Post-Rock aktiv gewesen sind. Tortoise können wir gleich drüber sprechen. Ich habe ein Stück mitgebracht von ihrem zweiten Album, meine ich, was also wirklich so ein Musterbeispiel für Post-Rock ist. Es fängt mit dem ersten Stück an, das knapp 20 Minuten ist, lang ist tatsächlich. Das habe ich aber jetzt nicht als Hörbeispiel mitgebracht, sondern wir hören das zweite Stück, Glass Museum. Hier das Prinzip Wiederholung, glaube ich, unüberhörbar.
Ja.
Was man jetzt leider aufgrund der Kürze des Beispiels dann nicht hören kann, ist, dass Tortoise gerne so überraschende Brüche in ihre Stücke einbauen. Dann gibt es dann irgendeinen Break, wo ein völlig neuer Part einsetzt. Das ist in dem Stück hier ziemlich am Ende, aber man ist dann schon in so einem in so einem Strom irgendwie drin, wo man sich eingegroovt hat auf diesen Sound und auf einmal passt dann irgendwas überhaupt nicht mehr und man muss sich wieder komplett neu justieren. Also das macht die Sache immer sehr interessant zu hören. Aber ansonsten, ich finde auch von der Instrumentierung ist das hier sehr schön rauszuhören, diese auch Vibraphone, die hier zum Einsatz kommen im Hintergrund. Es ist auch eine sehr aufwendige, tiefe Produktion, wo also wirklich viele Soundebenen übereinander geschichtet sind. Was habt ihr gehört? Wie ging es euch damit?
Also ich beginne mal. Ich finde, dass sehr gut zum Tragen kommt, dass es eben ein Unterschied ist zu einer normalen Rockstruktur, einer viel luftigeren, viel schlängelnderen Atmosphäre, die geschaffen wird. Jetzt haben wir am Ende mal den zweiten Teil des Songs jetzt irgendwie nur noch im Ausklang gehört, aber das löst sich schon ab und dann ist auch klar, dass es mit den Begrifflichkeiten schwierig wird. Nenne ich das jetzt Post-Rock? Hat das was von Krautrock? Hat das Jazz-Einflüsse? Und. Also jedenfalls ist es anders als herkömmliche Rockmusik und war damals eben auch anders, als die Gruppen diese Veröffentlichungen gestartet haben, wo es einen ganzen Strauß an auch unterschiedlichen Spielarten gibt. Ist aber auf jeden Fall ein Kriterium, was ich vorhin schon gesagt habe, das heißt Zeit und Repetition, so ein bisschen, auch ein bisschen Hypnotik eigentlich.
Sehr hypnotisch, ja. Fand ich. Also, und sehr, sehr filigran. Also, sehr, ich glaube, dass diese, also ich glaube, ich weiß es nicht, aber man hat den Eindruck, dass schon der Sound entwickelt sich mit. Also das ist nicht so, dass man die klare Vorstellung hat, sondern das erfordert so eine feine Abstimmung, das ist so fein abgestimmt, sodass man während der Entstehung des Liedes auch wirklich das Bild von dem Sound erzeugt, auch was man, mit dem man am Ende auch zufrieden ist. Ne? Das ist, finde ich, hier sehr super professionell gemacht, also wirklich so schwierig, glaube ich, auch wenn das nicht so viel Instrument ist, aber man hört diese Schichten, die du meintest, diese Raum, was es hat, und trotzdem schafft diese Repetition, ist überhaupt nicht langweilig, sondern die treibt an. Und genau, wir könnten die Gitarre jetzt gleich hören, die dann kam, auch sehr clean gespielt und auch anders gespielt als was man so kennt, also ganz ganz schönes Stück.
Sie hätten es jetzt auch mit Drone füttern können, also je nachdem, welche Soundschlaufe Sie da reinschnipseln oder reingestalten, denn hier ist das ja ein sehr organischer Sound gewesen. Aber Odilo wollte was sagen.
Richtig.
Also die zwei Sachen, die mir also direkt an der Oberfläche aufgefallen sind, sind ja erstens, es war bis dahin instrumentale Musik.
Bleibt es auch.
Also komplett instrumental. Okay.
Genau, also auf dem Album ja. Tortoise hat auch ein, zwei Platten aufgenommen mit Gesang, mit Bonnie Prince Billy beispielsweise gibt es ein Album gemeinsam aufgenommen. Aber wenn die Band ohne Gast arbeitet, dann immer ohne Gesang auf jeden Fall.
Ja. Und dann war das ja auch auf der Rhythmusebene so ein bisschen tricky. Also die haben ja immer so einen Taktwechsel drin gehabt, irgendwie so ein Dreier, dann kam so ein Zweiachtler, wieder die Dreier. Also so ein bisschen, ich werfe mal mit Begriffen um mich, die ich eigentlich gar nicht kenne und definieren kann. Aber ich weiß nicht, im Math Rock geht es ja auch um besonders ausgetüftelte Rhythmen und Strukturen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Überschneidungen gibt, ob das auch in die Richtung geht. Fand ich, es war nicht einfach nur ein Loop, der sich wiederholte, sondern es gab so diese Unregelmäßigkeiten
natürlich. Ja, genau, also da sprichst du auch noch eins der Merkmale von Post-Rock an, was man immer wieder raushört, das sind tatsächlich diese rhythmischen Spielereien. Bei Tortoise muss man auch noch dazu erzählen, ich hatte ja schon gesagt, sie kommen aus Chicago und die haben im Laufe der Jahre, in denen die Band besteht, sie gibt es bis heute tatsächlich und es gab immer leichte Umbesetzungen und da sind dann doch auch immer wieder Leute dazugekommen, die eigentlich mehr aus der Jazz-Ecke kommen und das hört man eben auch. Ne? Also wie du auch schon richtig sagtest, Stefan, so dieses sich in einen Sound reinarbeiten, das merkt man auch, wenn man auf Konzerten von denen ist. Ich glaube, wir waren zusammen auf einem von denen, Odilo, ne? Also Es ist jetzt keine Show im klassischen Rock-Sinne, wo irgendeine Band vorne steht und tierisch abgeht, sondern das sind alles ziemlich introvertierte Typen, die sich dann wirklich voll auf ihre Musik da konzentrieren. Also von der Attitüde ist das dann auch schon mehr am Jazz als am Rock tatsächlich.
Bis auf ihr Kooperationsprojekt mit David Lee Roth, glaube ich, ne? Wo sie das ganz anders gemacht haben. Nein, natürlich völlig abwegig.
Ja, Raoul, du hast noch nichts gesagt.
Math Rock, oder du hast eben genannt, klar, passt da super rein. Und die Querverbindung zu den Urvätern Talk Talk, wie ich ja jetzt gelernt habe, auch perfekt. Steht in engem Zusammenhang. Ich habe jetzt bei zwei Titeln schon so viel über das Genre gelernt, Wahnsinn. Ja, toll. Mein Problem, wie ihr alle wisst, ist ja der fehlende Gesang, aber man kann sich ja mal vielleicht ein bisschen umgewöhnen.
Der kommt dann bei Minute 18, glaube ich, dazu.
der Hörer ist aufgerufen, selber zu singen.
Ja.
Seine eigenen Gesangslinien. Nein, keine Ahnung. Aber das ist halt... vor allen Dingen bei den ganz langen Stücken, die angesprochen sind, da ist das noch ganz anders. Also, aber ja. Das würde man bei den Drone-Stücken, es gibt ja wie gesagt auch drownigere Geschichten, wo dann veränderte Gitarren bestimmte Soundschwaden erzeugen, wo das dann auch so hingleitet. Was ich bei Tortoise total gut fand, war, dass sie eben so eine unheimlich räumliche Produktion hier hingelegt haben, dass das dann durch diese, wie ich eben schon sagte, organischen Sound so ein, das hat schon ein bisschen Live-Atmosphäre auch fast dann.
Auf jeden Fall. Das lange Stück, was ich vorhin angesprochen hatte, was das Album eröffnet, das war tatsächlich auch so eine Sache, das war 91 kam das Album raus? Nee, 96, genau. Auf jeden Fall, ich habe zu der Zeit... noch studiert und als dieses Album rauskam, war ich tatsächlich so angetan, gerade von diesem ersten Stück, weil da diese räumlichen Effekte noch viel stärker sind. Da ist noch Elektronik mit im Spiel und da wird unheimlich der Stereoraum ausgenutzt und Stimmen übereinander geschichtet und wieder reduziert auf wenigere Stimmen und so weiter. Also es passiert eine ganze Menge, obwohl es auch alles sehr entschleunigt ist. Auf jeden Fall, ich fand das damals so ergiebig, dass ich tatsächlich meinen Prof angehauen habe, ey, kann ich da nicht eine Hausarbeit zu schreiben? Er war jetzt überhaupt nicht in dem Bereich aktiv, aber dachte, ach komm, lass ihn schreiben. Und das war super, weil auf die Weise, ich habe die Musik, ich weiß nicht, wie häufig rauf und runter gehört, um mir jedes Detail rauszuschreiben.
Hat er das denn gutiert am Ende?
Tatsächlich, ja.
So.
Hast du hoffentlich aus meinen Büchern zum Thema ausgiebig zitiert?
Ja, natürlich, genau. Ja, du warst ja zu der Zeit schon längst durch mit dem Studium, glaube ich.
Ja, das genau. Sowieso.
Ja, postgraduiert sozusagen.
Ja, richtig. Postgraduiert, ja. Okay. Ja, ich glaube, Tortoise können wir jetzt erstmal zur Seite legen. Wir haben hier jetzt schon viel von Entschleunigung gesprochen, dass es noch viel langsamer geht. Das beweist die nächste Band, die ich mitgebracht habe, auch wieder aus den USA. Labradford heißen die. Das ist ein Trio. Die drei Leute, die da mitspielen, Carter Brown, Robert Donny und Mark Nelson, haben sich 92 zusammengetan und tatsächlich insgesamt 5 Alben veröffentlicht, die vor allen Dingen eins sind, langsam. Und wir hören mal aus dem letzten Album, das heißt Fixed Context, Up to Pismo, das Stück. Thank you.
rausgehen. Ja, sehr, sehr, ja, sehr schön. Also diese die Musik, die wirklich, wo die wirklich der Sound hat, Zeit hat zu wirken, mit dem Tremolo, das war so, so schön. Und wir haben uns in diesem Podcast, speziell in meinen Sendungen, sehr oft über Musik und die Geschwindigkeit, mit der man Musik spielt. Und auch es gibt eine Sendung, die heißt die Entdeckung, also Low Beat oder die Entdeckung der Langsamkeit. Und wir haben auch ein Stück von Low gespielt. Und diese Idee, dass manche Stücke eine gewisse Geschwindigkeit brauchen, damit sie funktionieren. Das hier ist nicht nur Entschleunigung, sondern das ist, glaube ich, wirklich fast, also glaube ich, ich kenne mich mit Musiktheorie nicht aus, aber da ist definitiv auch sehr viel Ideen und was man mit Sound machen kann und Theorien und so, aber das hat so eine Wirkung, ne? Das ist auch hier super aufgenommen und ich glaube, diese Zeit oder diese auch wenn es sehr langsam ist, trotzdem ist, glaube ich, die Geschwindigkeit, mit der es am Ende gespielt wird, ist auch kein Zufall. Es ist wirklich so, dass diese Wirkung sich entfaltet und sehr, sehr schön, unglaublich gut aufgenommen, auch so kristallklar, ja, ja, und schön. Trotzdem warm.
Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich unheimlich schwer ist, diese Musik in dieser Geschwindigkeit zu spielen.
Ja.
Also man hat jetzt wahrscheinlich den Eindruck, ach komm, die paar Noten, die würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen. Aber gerade weil es eben um diese Nuancen geht, das Ausschwingen der Saiten und so weiter, was alles eingefangen wird, ist es, glaube ich, tatsächlich so diese Herangehensweise, auf die man sich erstmal einstellen muss. Und ich meine, es gibt auch beispielsweise hier aus Köln eine Band, Bohren und der Club of Gore, die auch so eine völlig reduzierte Musik spielen, die gerne als Doom Jazz bezeichnet wird. Also das ist dann letzten Endes aber auch nichts anderes als so eine Spielart vom Post-Rock. Und der Saxophonist und Bandleader von diesen Kölner Leuten, der hat mir auch irgendwann mal erzählt, also wie ewig lange die brauchen, um so ein Album aufzunehmen, weil dann wirklich jedes Detail stimmen muss.
Also hier hast du ja das auch mit dem Einsatz von Elektronik noch gekoppelt, gehört. Das erste Album von Leopard Ford, Precision, ist immer ein Klassiker gewesen, wo sich ganz viele Leute darauf geeinigt haben. Und die Soundarchitektur, wie ich gerne sage, die ist sehr prägnant, sehr luftig, sehr live-mäßig. Aber man hat auch wieder den Eindruck, durch so wie da die Elektronik irgendwie reinkommt und vernünftig dosiert sein muss, ist auch viel Studioarbeit gefragt. Also das ist sehr hypnotisch wieder, was mich natürlich packt immer. Und also Psychedelic ist nah. Und aber auch hier in diesem Stück jetzt eine sehr entspannte Traummusik in einer gewissen Weise.
Ja, auch ein anderer, ne, wenn im Vergleich zum Rock, wo wir in einer Sendung über die Stooges zum Beispiel gesprochen haben und ganz klare Botschaften durch Worten, durch provokante Texten, das hier sagt uns trotzdem was. Also diese Musik ist hypnotisch, aber das ist alles abstrakt, aber trotzdem, ich glaube, jetzt ist es immer schwierig, wenn man nur einen Ausschnitt hört, aber ich glaube, dass man, das ist auch das auch in dieser Musik mit dem Spiel mit fast bis zu, also was man gehört hat, man kommt nicht ganz zur Stille, da kommt doch wieder der neue Ton, und dass diese Musik auch viel vermittelt, aber auch eher auf eine andere abstrakte Art dann.
Auf die man sich einlassen muss, aber ich muss sagen, also wenn ich in der Stimmung bin, ich kann
ja
unheimlich gut
eintauchen. Ja, finde ich auch, ja.
Jo. Was machst du dann, wenn du das hörst? Ich meine, machst du nebenbei irgendwas oder legst dich zurück aufs Sofa und hörst das einfach nur?
Ist unterschiedlich. Also tatsächlich, wenn ich viel Zeit habe, höre ich wirklich nur die Musik und mache nichts nebenbei. Das ist tatsächlich die intensivste Art, diese Musik zu erfahren, weil man wirklich ansonsten schnell dabei ist, nur an der Oberfläche die Themen zu hören, aber eben gar nicht mitbekommt, was so ja im Detail alles passiert. Ne? Also allein dieser kurze Ausschnitt hat es ja schon gezeigt, wie auch so die Stimmen ineinander geblendet werden und so weiter. So diese leichten Fades, die sind ja auch dann so im Soundbild eingefangen. Also das macht schon Spaß, sich darauf einzulassen und das wirklich ganz bewusst zu hören.
Ja,
Ja, jetzt haben wir zwei Bands aus den USA gehört. Da gäbe es noch einige, auch aus Kanada zum Beispiel, Emperor You Black, Godspeed You Black Emperor.
Oh,
das
ja.
ist auch eine der klassischen Bands des Genres, oder aus Chicago gäbe es da noch zu nennen, Gastrel del Soul. Auch wieder so ein Mischmasch aus Musikern, die aus der Rock- und Jazz-Szene kommen, also schon eine ähnliche Ästhetik haben wie Tortoise. Aber wie gesagt, ich denke mal, bei den zwei Beispielen soll es jetzt hier erstmal bleiben. Ich würde jetzt gerne mal nach Europa gehen, und zwar als erstes nach Österreich. Da gibt es eine Band, die seit 1996 besteht und auch bis heute weiter gearbeitet hat, immer sehr konstant, und Radian ist der Name der Band. Das ist ein Trio, bestehend aus Martin Brandlmeier am Schlagzeug, John Norman am Bass und Martin Sievert, der Gitarre und Elektronik spielt. Und warum ich jetzt Martin Brandlmeier, den Schlagzeuger als erstes genannt habe, was ja eher unüblich ist, weil normalerweise kommen die in der Nennung immer als letztes, ist, dass der hier tatsächlich sehr markant den Sound dieser Band prägt. Wir hören mal rein und können uns gleich darüber unterhalten.
Schönes Beispiel, um zu zeigen, dass die Soundquelle vielfältig sein kann, wenn es in den Gesamtapparat gut eingefügt wird. Und da kann es auch Knopseln und Rückkopplung und Elektronik-Irrsinn sein, wenn das gut eingelagert ist. Hier in eine tolle Schlagzeugfigur, die sehr, sehr gut abgestimmt ist insgesamt mit dem anderen Geschehen. Ich habe, das traue ich mich gar nicht zu sagen, eine Sendung zu Österreich auch in der Schublade, aber dann muss ich die Gruppe da wieder streichen und mir noch was anderes ausdenken. Aber ein Top-Tipp auf jeden Fall, super Track, passt hier super rein.
Also Überraschung, ja genau, ne? Der starke Kontrast zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Und also ich mag diese elektronische, aber doch analog, organische Sound, was man hier hört, und diese Beat, was vielleicht was ja eher so Percussion oder was teilweise auch was vielleicht was afrikanisch klingt, und diese Arbeiten mit Noise, wo man zuerst ein bisschen unsicher ist, sehr viel Fragen, also was passiert hier? Also man hört diese Noise, und man denkt, ist das jetzt, passiert was mit der Platte? Und dann kriegt man mit, okay, das ist ein Element, und der verstärkt sich, und diese Break, und dann dieser neue Start. Und auch hier sicherlich ein Stück, was länger dauert, nehme ich, also genau, ungefähr, wobei gar nicht so lang, aber heißt, Transistor nicht umsonst, also es hat diese, ja, es ist elektronisch, aber doch anders, als was man sonst kennt, und sehr, sehr schön, also hat mir sehr gut gefallen.
Also ich finde immer, diese Musik klingt wie auf dem Reißbrett entworfen. Also da ist jeder Ton genau vorher Total. Geplant. Also das ist ganz anders als bei den anderen Aufnahmen, die wir jetzt so gehört haben, wo viel mit Atmosphäre gearbeitet wird. Hier wird ja selbst der Ausklang des Beckens ganz genau abgetimt, um im Rhythmus zu sein mit den Einsätzen der Elektronik und so weiter. Was ich aber so faszinierend finde bei denen, also das zieht sich wirklich durch die gesamten Alben von denen so durch, diese Produktionsweise, dass es trotzdem lebendig klingt. Es wirkt nicht irgendwie ja, aseptisch oder sonst wie und es groovt vor allen Dingen unglaublich.
Total.
Und deswegen habe ich auch den Martin Brandlmeier so hervorgehoben, weil er wirklich mit diesen minimalistischen Strukturen, die er da spielt, aber so auf den Punkt spielt, dass das unfassbar nach vorne geht immer und das ist echt faszinierend. Ich finde diese Band immer wieder wirklich erstaunlich und sie haben es auch geschafft, das über mehrere Alben hinzubekommen, dass es immer wieder Momente gibt, wo man denkt, das hast du so noch nicht von denen gehört. Also es ist keine, klar, es gibt einen roten Faden, aber es ist nicht so, dass es irgendwann redundant und langweilig wird.
Ja.
Ja. Cool, ja, das ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte, weil ich fand, die Musik klang wie elektronische Musik eigentlich, also von der Struktur her. Mhm. Aber sie klang trotzdem warm und nach analogen Instrumenten und sie hat tierisch gegroovt, genau. Deshalb hat es mich, also wenn es jetzt elektronisch, rein elektronisch produziert worden wäre, hätte es mich bestimmt nicht so angesprochen wie das jetzt.
Ja. Naja, ich meine allein, wie die Bassdrum aufgenommen ist, ne, die hat wirklich so diesen bauchigen Sound, unheimlich luftig und also was da für eine Arbeit offenbar reingesteckt wurde, um diesen präzisen Klang so hinzubekommen. Das
auch diese Noise, also auch diese White Noise, was man im Hintergrund hört. Ne?
Also der Noise ist tatsächlich, leider haben wir nicht die Möglichkeit, aber der steigert sich in dem Stück noch zu ohrenbetäubenden Frequenzen. Also es ist, geht dann wirklich so an die Schmerzgrenze.
Da habe ich zuerst gedacht, ich habe ein Brutzeln auf dem Kopfhörer.
Ja. Nee, also es geht da wirklich noch ganz anders zur Sache. Und deswegen, aber auch da hat man das Gefühl, die haben es so vorher sich überlegt, dass es immer genau an der Schwelle, wo man denkt, jetzt wird zu viel, bricht es ab und nimmt eine neue Wendung.
Also ich kann nur ein Wort sagen, sensationell. Sensationell. Muss ich mir genauer anhören.
Und noch eine Bemerkung von meiner Seite aus, Radian, hat irgendwie auch einen Link trotzdem zum Jazz irgendwie. Also demzufolge müsste man da mal viel mehr hören. Ich glaube, da würde man noch das ein oder andere entdecken, was da den Link bringt.
Das ist
spannend auf jeden Fall.
Also auch der Martin Sievert ist in der Wiener Jazz-Szene sehr aktiv und Martin Brandlmeier auch. Also insofern, klar, diese Soundästhetik, also wenn man jetzt nur vom Rock kommt, weiß ich nicht, ob man so präzise sich damit auseinandersetzen würde. Das ist, denke ich, vielleicht wirklich so diese Jazz-Denke, die dann auch mit reinspielt.
Aber sehr viel Freiheit auch. Also klar, gibt es im Jazz auch, aber hier, glaube ich, einfach als Post-Rock, vielleicht wie du zu Beginn meintest, Abgrenzung von Rock und keine klare Definition letztendlich für irgendwas, was man auch durchaus oder in Verbindung mit anderen Genres noch bringen kann, aber die sind eher einfach so was ganz Individuelles am Ende.
Das stimmt. Aber und das ist auch wieder das Faszinierende. Einerseits gebe ich dir recht, so stilistisch gesehen gibt es diese Freiheiten, dann aber eben auch wiederum diese total präzise Durchorganisation
der
einzelnen Tracks. Also das ist natürlich völlig entgegensetzt dem Jazz-Gedanken. Ne? Also
Improvisation
ist da überhaupt kein Platz.
Nee. Und
trotzdem funktioniert es. Also das ist also
nicht, sehr gut sogar,
dass es nicht steril wirkt, ja. Okay, wir kommen schon zum letzten Beispiel. Ich bleibe in Europa. Jetzt geht es aber ganz in den Norden und zwar nach Norwegen. Da hat sich 2013 war das erste Album, genau. Also es gab auch 2011, glaube ich, schon eine EP, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. 2013 war das erste offizielle Album. Das ist ein Quartett, heißt Moon Relay. Sind zwei Gitarristen. Im Einsatz sind aber auch noch zwei Drum-Maschinen, Percussion und Bass. Also auch hier wieder Elektronik, die auch im Laufe der Jahre immer mehr Raum genommen hat. Wie gesagt, das erste Album, Edi Amti, 2024 ist es erschienen. Und zu den Songtiteln sei nur gesagt, die sind eigentlich alle unaussprechlich. Die Band hat sich so als Besonderheit dafür entschieden, Songtitel in kryptischen, meist unaussprechlichen Formen aufzuschreiben. Also die verwenden da irgendwelche Sonderzeichen von der Tastatur und naja, ist eine Spielerei, die aber für die Musik jetzt keine große Auswirkung hat. Also hören wir mal in das erste Stück von dem neuen Album rein.
Ja.
We'll be right back.
sich jetzt das schöne Schlagzeug noch weiter einschaltet. Schade, dass wir da rausgehen müssen. Aber da sind wieder die Hinweise in Richtung abgezirkelten Konzepten. Mathrock hatten wir vorhin. Das ist schon sehr durchgestylt alles.
Ja, und klingt auch deutlich mechanischer nochmal als Radian, die wir ja gerade gehört hatten, eben durch den Einsatz dieser Drum Machines, ne? Hat aber, finde ich, trotzdem auch einen Reiz, weil dann wieder diese brachialen Gitarren,
ja, ja,
die irgendwie so aus der Film-Noir-Ecke vielleicht kommen könnten, da so drüber brezeln und ja.
Auch dieses Spiel mit, ne, diese Gitarre, ich weiß nicht, ob er die dann wieder runterstimmt oder so, ne, das ist nicht so. Und ein bisschen im Kontrast auch zu diesem doch sehr strukturiert, repetitive Struktur im Hintergrund mit dem Drum, was sehr gut ist, hat mir super gefallen. Also zwar sehr analog, aber schon sehr, sehr schön. Und dann diese Sequence im Hintergrund und dann diese Gitarre, die da fast wie ein bisschen Chaos reinbringt in diesem Stück und vom Sound auch sehr gut. Und genau, ich wäre jetzt gespannt gewesen, was passiert jetzt, ne? Da kam noch jetzt ein Schlagzeug jetzt, aber auch genau, und wie auch in der Musik, die diese Zeit auch braucht, also diese Intro braucht diese Zeit, um einen so. Es geht nicht darum, den Hörer auch zu manipulieren, aber man muss schon auch in dem Zustand sein, um rezeptiv zu werden. Und dann diese Drum und dann, genau, ne, wie gesagt, wir spielen hier noch kleine Ausschnitte von einer Musik, die eigentlich am Stück, wahrscheinlich das ganze Album gehört werden sollte eigentlich.
Zumindest mal jedes Stück. Aber was ich an dem Beispiel jetzt auch noch ganz interessant fand, im Vergleich zu dem, was wir bislang gehört hatten, es war ja alles sehr luftig arrangiert, sehr luftig produziert, und hier haben wir wirklich so einen richtig dichten Klang, der einem wirklich so ganz präsent.
Tribal fast, ne? So.
Ja, ja, genau. Also da ist nicht viel Platz für irgendwelche feinen Details.
Ja, ja. Trotzdem ist das fein, glaube ich, abgestimmt.
Es ist sehr durcharrangiert. Es hat vielleicht noch am ehesten von all den Sachen jetzt so diese Bezüge zu Minimal Music, ne?
Ja.
Also diese in sich verschachtelten Stimmen, das haben die ja wirklich sehr gut gemacht, aber eben dieser Sound ist wirklich schon ganz anders als alles andere, was wir bislang gehört haben.
Ja.
Da war wenig Platz für Jazz.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das, du hast es eben genannt, luftig. Ich habe das Luftige tatsächlich hier etwas vermisst. Ich fand es etwas anstrengend, gerade dann die Gitarre. Also die erste Gitarre, die nicht den Tarantino-Style dann, der aber auch für mich ein bisschen bewusst natürlich etwas schief klang. Ne? Das war ganz, also ich muss mich mit der Musik tatsächlich intensiver, es ist doch ein bisschen was anderes als die Beach Boys, stelle ich gerade fest. aber auch interessant, hatte für mich nicht diesen Talk-Talk-Touch wie die anderen, aber ich habe wieder was Neues lernen dürfen.
Und darum sollte es ja auch gehen,
genau,
diese Bandbreite zu zeigen oder was man unter Post-Rock mittlerweile alles subsumiert. Ja. Also es ist wirklich ein total spannendes Genre, und ja, wie gesagt, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir auch selber nochmal diverse Sachen runtergeladen, angehört, zwar auch nur punktuell, wie gesagt, bei der Länge der Stücke braucht man ein bisschen Zeit, aber man kann echt viel entdecken, das kann man auf jeden Fall sagen. Jo, also.
Ja, und sehr viel Hypnotik, teilweise fast, ganz andere, wie gesagt, das ist nicht nur Abgrenzung in der Musikstruktur oder in der Songstruktur, das ist auch ein anderes Hören letztendlich am Ende, ne? Das ist, das fand ich wirklich schön. Auch dieses letzte Stück ist, ja, fand ich faszinierend schön eigentlich, ja, toll.
Und oft in den meisten Fällen auf Vinyl zu haben, um den Link zu unserem Titel hier zu bringen. Das letzte etwas mechanische Stück, da hätte man jetzt, wie gesagt, noch gerne weitergehört. Ich glaube, da wurde es so ein klein bisschen aufgebrochen durch das Schlagzeug, was dann noch reinkam. Aber tolle Sendung.
Ja, danke, Thomas. Ja. Ganz schön.
Tjo, gerne.
Liebe Zuhörerinnen, Odi, du bleibst noch für eine Suppe oder so?
Ja, ich freue mich auf die Zunge rheinische
Art. Ja, die Zunge rheinische Art, genau, die kommt gleich zur Geltung. Vorher machen wir noch 30 Minuten Yoga und dann gibt es die Zunge rheinische Art.
Ich bin dann schon mal weg.
Ja? Jetzt schon.
Jetzt, wo es gemütlich wird, Mensch. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch auch gut gefallen, so gut, wie es uns auch gefallen hat. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal für eine neue Sendung von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.